Hey du, denk dran, unserem Podcast auf der App deiner Wahl zu folgen, damit du keine neue Episode mehr verpasst. Und wenn du uns noch mehr unterstützen möchtest, schenk uns 5 Sterne auf Apple oder Spotify und lass uns auch noch eine tolle Rezension da.
Mit Acast Plus kannst du uns übrigens werbefrei hören und auch 24 Stunden vor dem offiziellen Launch unsere neueste Episode vor allen anderen hören. Mehr Infos in den Shownotes.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Liebe Monika, das letzte Mal waren wir stehen geblieben mit dem Bild der Wachstuchtischdecke. Kannst du dich erinnern? Am Küchentisch, an dem du deine Groschenromane schreiben wolltest, während die Kinder in der Schule sind. In welchem Jahr war das nochmal genau? In welchem Jahr befinden wir uns in deiner Erzählung?
Oh, irgendwas um 80 rum. 82, 80.
Das war, als ich fest angestellt war als Journalistin. Mhm. Und das war ich dann... So 80 noch irgendwas.
Das war dieser Fachverlag.
Pressefachverlag.
Genau.
Wo ich immer ernste Sachen schreiben musste.
Und erzähl noch mal kurz, wer dich dazu inspiriert hat, diese Groschenromane zu schreiben. Diese ist ein bisschen abfällig. Auch Groschenromane dabei ist das ja wirklich auch echtes Handwerk. Ne?
Es ist schwer, weil im wahren Leben schreibe ich nicht so, im wahren Leben rede ich nicht so, mhm. im wahren Leben gehen meine Fantasien nicht so. Mhm. Dann sind die Auflagen für diese Groschenromane wahnsinnig schwer. Mhm. Du musst also einen hochgradig spannenden, in gewisser Weise auch sexy Roman schreiben mit einem roten Faden, der muss sich durchziehen und sich dann zum Schluss da irgendwie entbröseln. Aber du darfst nichts in den Romanen. Das ist alles verboten.
Kein Knopf wird geöffnet, gar nichts.
Nee. Die Fantasie soll angeregt werden.
Ja, und die Fantasien habe ich nicht mehr. Ne? Aber da hatte ich die beim Bügeln, beim Autofahren. Ich hatte so ein kleines Aufnahmegerät immer in der Tasche. Mhm. Und immer, wenn mir irgend so eine Idee zum nächsten Groschenroman kam, habe ich da schnell drauf gesprochen. Und wenn ich dann in Position gegangen bin in meinem Büro, da bin ich dann so ein Gewohnheitsmensch. Hier muss ein Blumenstrauß stehen, hier eine Kerze. Tür muss abgeschlossen sein, damit nicht in dieser Großfamilie immer jemand reinkommt. Mhm. Und dann muss ich so in Position gehen. Soll ich euch mal was sagen?
Ja.
Ein Bein auf dem Tisch und eins normal auf dem Stuhl. Du auch kennst
ja.
das?
Ja, ja.
Der helle Wahn. Mhm. Den Blumenstrauß da, die Kerze dazwischen, mein Bein, hier den Computer. Und so, und hab das geschrieben.
Cool.
Ab 7 Uhr.
Ab 7 Uhr abends. Ich wollte gerade fragen, was ist so die zeitliche Uhrzeit? Natürlich ist es, vielleicht regt es eher die Fantasie an, wenn es draußen dunkel ist. Und die.
Das ist eigentlich egal. Es war eine richtige, ich sag mal, Arbeitsdisziplin. Mhm. Ich musste mich so in Position begeben, kein Alkohol, nichts, da irgendwie ein Schlückchen nebenher, sondern da musste dann ein Riesentopf Wasser stehen. Und deswegen durfte mich auch niemand stören. Ne? Mhm. Ich bin dann manchmal rausgegangen. Und habe meine pubertierenden Teenage-Kinder gefragt, wie es jetzt weitergehen soll. Okay. Weil ich habe ja angefangen mit den frischen jugendlichen Romanen.
Mhm. Was heißt das?
Naja, ich habe im Grunde genommen das beschrieben, was bei mir zu Hause los war. Mhm. Nur eben in dem Stil, wie diese Romanleute das wollten. Ne? Mhm. Und da habe ich mir dann aus meinem direkten Umfeld die ganze Inspiration geholt.
Das
war ja umringt von haufenweise Teenagern.
Ja.
Und das waren ja, wie gesagt, nicht nur meine, sondern auch alle, die zu Hause rausgeflogen waren. Mhm. Und da hier kein Hausvater und kein Vater rumrannte, der war ja im Ausland, ging das alles.
Wie viele Romane hast du geschrieben? Und aber auch nicht unter deinem Namen?
Nein.
100?
Nein.
50?
Nein, nicht so viele.
Nee?
Okay. Nein.
Konnte man damit Geld verdienen oder hast du damit noch ein zusätzliches Einkommen generiert?
Also man kriegte bei Abgabe... Was immer nach 3 Tagen da ist. Ich brauchte 3 Tage für so einen Roman.
Was? So fix warst du?
Mhm.
Das ist ja der Hammer.
Aber mein Hirn arbeitete auf der Schiene.
Mhm.
Vollkommen auf der Schiene. Und ich habe ja immer ein Exposé eingeschickt und habe immer erst diesen Roman geschrieben, wenn ich eine Ja-Antwort bekommen habe. Sonst so ins Blaue hinein, in die Schublade. Das hätte Monate gedauert. Mhm. Hätte ich da immer wieder dran rumgefeilt und so. Ne? Mhm. Aber... Mhm. Das war nachher reine Routine, aber das war so wie im Pressefachverlag, wo ich morgens ankam, auch mein Bein auf den Tisch legte und dann da meine Pflichttexte runterschrieb. Das, ich hatte so einen Chef, das musste abends fertig sein und ja. Nach dem Motto, you name it, I do it. Ne? Mhm. Boss, was soll ich heute mal? You name it, I do it. Mhm. Egal was es ist. So war das auch mit diesen Heftromanen. Und das braucht nicht viel Geld.
Du hast ja nicht unter deinem Namen veröffentlicht, ne? Du hast dir da ein Pseudonym überlegt. Magst du das mal mit uns teilen? Für den Fall, dass kriegt man die heute noch? Sind die noch erhältlich?
Also die meisten habe ich geschrieben unter Violetta Van Born. Nicht von.
Van Born.
Ich war gerade auf dem Land und schrieb da. Ich hatte so ein kleines Häuschen auf dem Land. Schrieb da auch. Und dann rief der Verlag an und sagte, wir haben einen Namen für... Da wurde ich dann auf die Adelskrone gesetzt. Und da haben sie nicht gesagt Violetta von Born, weil es gibt Born, zum Beispiel ist ein Adelsnachname und so, sondern Van, das ist holländisch, heißt jeder, ne?
Ja.
Aber wer das schnell liest und nicht genau hinguckt und dann drüber steht Adelskrone, also in diesen Adelsromanen heißt sie immer Violetta von Born. Und die waren dann noch schwieriger zu schreiben, weil... Die werden von den Adeligen auch gelesen. Mhm. Und bei den Adeligen müssen viele Details stimmen. Mhm. Wie heißen deren Hunde? Wie heißt die Gouvernante? Die haben eine Gouvernante. Fräulein sowieso. Verarmte Adel auch, ne? Die dann da rumläuft und immer so ein bisschen Anweisungen gibt. Wie heißt der alte Pförtner, der immer das knarrende Tor aufmacht, wenn der Herr ausreitet? Mhm. Der heißt natürlich immer Johann, ne? Das musste ich alles recherchieren.
Aber hattest du da nicht Zugang auch durch dein Elternhaus?
Ich bin noch nicht adelig.
Naja, weil die Historie, die ich jetzt so im Kopf habe, ist ja noch, dass du relativ reicher geboren bist.
Reich nicht, vornehm.
Vornehm.
Ich sage auch nicht vornehm, sondern sehr, wie nennt man das, großbürgerlich, ne? Mhm. Nicht adelig, gar nicht.
Ihr hattet Angestellte, Bedienstete zu Hause.
Ja, ja, das hatten wir alles, aber wir waren nicht reich. Mhm. Nur, wenn ich das mir heute angucke, ne, dann würde ich auch sagen, Gott, wie haben die das denn geschafft? Mhm. Mit Chauffeur und so Köcheln und so, ne? Mhm. Die müssen ja reich gewesen sein, würde ich auch sagen heutzutage. Ne? Mhm. Waren die aber nicht. Waren die nicht. Das war so deren Lebensstil. Nee, aber das hatte mit Adel nichts zu tun. Und ich hatte aber eine Freundin, die kam aus Uelzen und ihre Familie hatte einen Café und die stellten Pralinen her, ganz was Bürgerliches. Mhm. Und die ist meine allerliebste Freundin in meinem Leben gewesen, die ist ja leider schon gestorben. Und die war mit einem schwerwiegend Adeligen verheiratet, der gerade gestern hier war. Mhm. Und die hat mir das alles aus, die haben ja so ein Buch. Jutta heißt das, glaube ich. So ein Etikettenbuch und wie sie sich benehmen müssen, wie sie heißen müssen und was sie machen müssen und so. Und
da hat die, für Adlige.
Ja, für Adlige. Und da hat die mir das alles rausgepult. Und sie war meine liebste Freundin Katrin, die immer das Wort Scheiße in den Mund nahm, was mein Mann so schlimm fand. Wie kann die mit einem Adligen verheiratet sein, wenn die immer Scheiße schreit? Tat die aber genussvoll und steckte sich die nächste Zigarette an. Das brüllende Leben. Jedenfalls ohne die hätte ich diese Romane nicht schreiben können. Die hat mir wirklich, wo trägt er seinen Siegelring, der Herr Baron? Wer heißt überhaupt, wer ist Baron und wer ist Fürst und wer ist, keine Ahnung.
Und das bei all diesem Gewusel um dich rum, dann noch so diese Konzentration auch zu haben, ne? Und auch wirklich ein Arbeitstier zu sein, in 3 Tagen so einen Roman runterzureißen, der auch einigermaßen, ich würde jetzt mal unterstellen, so gut wie perfekt auch recherchiert war. Ne?
Das war Bedingung.
Ja.
Die wollten nicht korrigieren. Mhm. Die wollten auch nicht... das Lektorieren oder irgendwie.
Krass.
Mit Einzug und allem
musste
das abgeliefert werden.
Und warum hast du damit aufgehört? Oder wann war das so?
Ich glaube, als ich ganz aufgehört habe, ich glaube, als ich gekündigt habe, mein Job. Als ich wieder mal aus meinem Redaktionsfenster guckte, auf die Werkstatt da unten, so ein Auto, das war so ein Innenhof, da war eine Autowerkstatt. Und dann hörte ich morgens so, Bier und Floppe und so. Und ich habe gedacht, die schönsten Stunden am Tag, der Gedanke kam mir immer häufiger, die schönsten Stunden am Tag verbringe ich weg von meinen Kindern hier und gucke auf diese, ich sag's jetzt mal wie meine Freundin Katrin, Scheißwerkstatt, wo sich die Männer statt Moin Moin zu sagen, erstmal morgens so freundschaftlich anbrüllen. Ne? Mhm. Ich kann es nicht mehr ertragen. Ja. Und dann habe ich gekündigt und dann habe ich auch damit aufgehört.
Wie alt warst du da?
Ich war 52, als ich gekündigt habe. Mhm. Jetzt weiß ich es wieder. Ein paar Daten kann ich mir merken. Ich war 52, weil jeder zu mir gesagt hat, bist du des Wahnsinns. Du bist bei der einen Zeitschrift die Chefredakteurin. Du bist bei der anderen so gut wie die Chefredakteurin. Der hatte ja mehrere, ne? Und du hast hier alle Freiheiten. Und dein Boss liebt dich. Und der liebt dich wirklich. Und der liebte kaum jemanden. Mhm. Speziell keine Frau mit Kindern. Mhm. Das fand er.
So. Um die du dich ja auch noch kümmern musstest.
Ich hatte eine extra Telefonleitung in meinem Büro, damit ich mit meinen Kindern telefonieren konnte. Mhm.
Haben die sich auch ein bisschen um sich selber gekümmert? Ich meine, bei Teenagern, die können ja schon mal ein Haus anstecken.
Nein, die waren sturzselbstständig. Mhm. Und das ging ja von groß bis klein. Ne? Mhm. Die waren ja von diese hier, diese Truppe machte Abitur und dann war die da so in der Mitte und die waren da hinten, kamen gerade aufs Gymnasium. Also die haben auf sich selber aufgepasst. Mhm. Und wir hatten dann am Kühlschrank, wo immer wir gerade wohnten, einen Plan, wer führt den Hund aus, der dann immer verworfen wurde, beziehungsweise kühne Tauschgeschäfte fanden statt. Das habe ich aber alles nicht gewusst, das habe ich hinterher ist alles. Ne? Wenn du jetzt heute mal den Müll runterträgst, dann gehe ich dafür mit dem Hund. Sowas, ne? Wurde getauscht, war alles nie perfekt, also es war nie... Mein Sohn Sebastian ließ sich zum Beispiel auf seinem Skateboard von dem Hund die Isestraße rauf und runter ziehen. Der Hund konnte gar nicht mal ein Häufchen machen. Der kam nach Hause, dieser schwarze Hund, der so eine Boxermischung war, und er hatte die Isestraße zum Gaudi der Leute, diesen großen Typen da, diesen hübsch aussehenden Jungen, auf dem Skateboard bis da hinten und wieder zurückgezogen. Und dann wurde der ins Haus geschoben, der hatte noch gar nicht. Also das habe ich alles immer hinterher erfahren.
Also du warst 52 ohne Plan B oder wusstest du schon, was du
machst? Doch, ich hatte einen Plan B. Mhm. Bevor ich gekündigt habe, habe ich ein Jahr vorher angefangen mit einer Freundin, die in einer wichtigen Frauenzeitschrift, Publikumszeitschrift also, Chefredakteurin war, nee, zweite, stellvertretende war. Und die hatte auch Schnauze voll von ihrem, weiß ich nicht wer, das wiederhole ich jetzt alles nicht, jedenfalls, die hatte Schnauze voll von den Männern da in ihrem Verlag, ne? Mhm. Und wir wollten gemeinsam kündigen und wir haben ein Jahr vorher angefangen, Geschichten zu schreiben. Wir haben festgestellt, wir können unheimlich gut zusammen schreiben, so wie ihr beiden jetzt. Ne? Mhm. Wir saßen uns gegenüber und es perlte nur so raus. Du sagst einen Satz, du sagst einen Satz. Einer schreibt, meistens schrieb sie und ich korrigierte, weil sie ganz schnell schrieb und ich habe das dann ordentlich gemacht. Und sie konnte aber unheimlich gut verkaufen und wir hatten unsere Connections, wo wir die Geschichten hinverkauften. Also ein Jahr hatten wir schon mit sehr viel Erfolg geübt. Mhm. Und dann kam der Tag, wo ich gekündigt habe. Mein Chef entsetzt war. Und dann kam der Tag, wo sie gekündigt hat. Und dann haben ihre Eltern ihr aber angedroht, sie werden sie enterben, wenn sie das macht. Weil die war von einer sehr schicken Zeitschrift eben so. Ne? Ich war ja nur von so einer Fachzeitschrift. Mhm. Und das hat sie mir hier mal so nebenher am Küchentisch mitgeteilt. Ach übrigens, ich habe meine Kündigung zurückgezogen, weil meine Eltern ne, so und so.
Stimmt, ich erinnere mich. Das hast du, glaube ich, das letzte Mal erzählt. Und dann war die Freundschaft sehr, very damaged.
Daraufhin habe ich nur gesagt, das ist die Haustür. Mhm. Und so strikt bin ich fast noch nie in meinem Leben gewesen. Ich war nämlich jetzt ohne Job. Mhm. Also... Mein Stolz hat mir auch verboten, wieder zu meinem Chef zurückzugehen. Der hätte mich sofort wiedergenommen. Ne? Aber, und dann habe ich eben, wir hatten ja diese Connections schon zu den verschiedenen Zeitschriften. Und dann habe ich alleine weitergemacht.
Also Kolumnen geschrieben oder mit was hast du weitergemacht?
Die wahre Geschichte. Die unwahre Geschichte, die erfundene Geschichte, die erlogene Geschichte, die erstunkene Geschichte, die eben gerade passierte Geschichte, die hoffentlich mal passieren wird, Geschichte, alles. Mhm. Richtig so, wie ich das von meinem Chef kannte, you name it, I do it. Ne? Mhm. Und auch immer erst ein Exposé losgeschickt und dann ganz pflichtgemäß und ordentlich zack, 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 fehlerfrei abgeliefert. Das mochten die nachher. Ne? Mhm. Und an alle Zeitschriften, hin und wieder mal was irgendwas Schönes für einen Stern oder mal für, oh Gott, wie hießen die denn, Unser Kind. Und
so Kurzgeschichten dann.
Oder ja, Kurzgeschichten, also meistens ein bisschen witzig, ein bisschen Satire manchmal. Mhm. Also alles eigentlich. Mhm. Ne?
Und das hast du jahrelang gemacht.
Ach so, dann wollte ich einsteigen ins, weil du kriegst ja dann so ein Gespür für, welche Geschichten zahlen gut, welche lohnt sich, wo kommt man ran, was kriegt man überhaupt nie. Mhm. Also du bist ja dann, das ist so eine Szene, die, mit der hat man normalerweise gar keine Berührung. Aber dann, wenn du das so machst, dann kriegst du diese Berührung und dann sammelst du deine Erfahrungen. Und dann war es eben so, dass wenn ich jetzt also Sexgeschichten geschrieben hätte, unter Pseudonym natürlich, ich habe sowieso immer nicht, nie mit meinem Namen geschrieben. Mhm. Nie, weil ich wollte immer, dass ich mit denen nicht verderbe, ne? Mhm. Auch nicht mit Violetta von Born oder so. Mhm. Und dann habe ich also meine erste Sexgeschichte geschrieben und das war der absolute Flop. Das war also die, also Frau Fuchs, wirklich, ich habe mich an meinen Kamin gesetzt und habe mich schon so gefreut, die Lektorin, ne? Und habe gedacht, jetzt, ne, sie haben ja so einen guten Ruf und so, ich bin so enttäuscht von ihnen. Wirklich, wie du Nolpe. Und Sexgeschichten wollte ich schreiben, ne? Meine wahre Geschichte, ne? Und dann habe ich mir eine Flasche Wein genommen und habe die nächste Sexgeschichte geschrieben. Und dann Sturz. Ich werde nie wieder in meinem Leben einen fränkischen Wein trinken. Boah, ich sehe die Flasche noch vor mir. So ein Ding, Boxbeutel heißen die, ne?
Was sind deine liebsten Weine? Kurze Seitenfrage.
Also deutscher Weißwein. Mm. Gut edel. Ich habe da mein Weingut, wo ich mir das immer bestelle. Auf jeden Fall.
Seitdem bist du Alkoholikerin.
Alkohol ist der Sanitäter in der Not. Ne? Zitat Ende.
So eine blödsinnige Geschichte fing an in der Sauna, und oh, weil ich damals ja immer in die Sauna ging. Und, na jedenfalls habe ich dann gedacht, nee, Alkoholiker, aber erfolgreich. Mhm. Oder Nicht-Alkoholiker und diese Geschichten kann ich nicht schreiben. Dieses Genre kann ich nicht bedienen, geht nicht. Habe ich also nie mehr gemacht. Mhm. Ja, und dann fing das ja per Zufall langsam mal so mit dem Catering an. Ne?
Ja.
Dann fing das langsam mal an, dann bin ich dieser Catering-Frau, eben, das habe ich glaube ich schon erzählt alles, ne?
Nee.
Also bin ich auf der Straße begegnet, da war so ein Wagen und da roch so gut und eben, ich war da in einer Redaktion, habe da gesessen und das war so ein Wagen mit Seite runtergeklappt und da war so eine elegante Dame drin. Mhm. Auf jeden Fall habe ich die kennengelernt und die machte Catering für Werbung und Film. Mhm. Sagte, ich wusste gar nicht, was das ist. Und hat mir das dann kurz beschrieben und da habe ich dann so irgendwie so ein Gefühl gehabt. Das war richtig Schicksal eigentlich. Ich habe da in diesen Wagen reingeguckt. Die machte natürlich auch gerade Scampis in Knoblauchsoße. Ne? Ich meine, was riecht leckerer, ne? Ich meine, da gerätst du doch sowieso nur in Taumel, wenn du das riechst, ne? Und dann habe ich so innerlich gedacht, oh, das würde ich so gerne machen. Das ist ja, ich habe immer gedacht, wie Puppenhaus spielen, wo man so. Und dann hat das ein Jahr gedauert, bis die sich bei mir gemeldet hat. Die hat mich natürlich gesehen, schick gekleidet, ne? Fingernägel, Schmuck, oh, wo ist mein Schmuck? Hohe Absätze, Businessanzug. Da hat die gedacht, ja, Catering, ne? Mit der, ne?
Ja.
Ganz bestimmt.
Zu fein fürs Stehen in der Hitze und am Kochen. Okay.
Nach genau einem Jahr hatte sie sich bei mir gemeldet, weil die da so in dermaßen der Not war. Und dann habe ich mich aber ganz anders angezogen mit, es war Winter, in Karolinenviertel, das weiß ich noch ganz genau, in Hamburg, Gott sei Dank. Und mit so Wanderbotten an und richtig warm und so. Und dann war das ein richtig hartes Catering, mitten im Winter im Karolinenviertel und in so einem Altbau die Treppen rauf und runter. Also ich wusste echt, was ich da gemacht habe.
Also das Catering, ihr musstet das dorthin stellen wahrscheinlich mit den Chevys oder was?
Ja, das ist gut. Wir haben in dem Wagen gekocht, alles. Sie machte auch Full Catering, also von morgens bis tief in die Nacht, also mehrere Mahlzeiten. Wir waren also immer schwer beladen. Wir mussten für ganz viele Leute, ganz viele, nicht so für 10 Leute oder sowas, ne? Sondern einen Riesenhaufen. Und das dann eben unendlich viele Stunden herstellen. Und
zu zweit?
Ja, zu zweit. Mehr passt noch in den Wagen nicht rein. Und man musste sich leiden mögen, was wir taten.
Weil und du bist, war da oben in dem Altbau dann?
Da war dann diese Catering-Location. Die drehten da einen Film.
Ach, okay.
Die drehten da einen Film und das Team von denen lief die Treppe rauf und runter und Dinge so. Und da wurde dann eben irgendwo immer zu gecatert, also immer ständig was geliefert. Und da sie ja die Chefin war und ich war die Neue, musste ich immer diese Treppe rauf und runter. Mit Cola-Kisten rechts und links und so. Und ich habe mich wahnsinnig bemüht und habe die Prüfung bestanden. Ich bin dann 6 Jahre mit ihr zusammengeblieben. Und die ersten, in den ersten, ich sage immer 3 Lehrjahre, 3 Gesellenjahre.
Und du warst in den 50ern, ne? Wir reden jetzt von Mitte 50.
Ja. Und morgens um 4 hier am Straßenrand stehen, wenn sie mit ihrem Mercedes-Truck hier vorbeikam und hat mich aufgepackt und wir sind dann nach Flensburger Fjorde oder irgendwas gefahren, mitten im Winter und haben dann da Catering gemacht. Also richtig harte Bedingungen, aber es hatte den Charme eines Zigeunerlebens und das fand ich toll. Mhm. Immer jedes Mal woanders und jedes Mal Abenteuer und jedes Mal musste man improvisieren und kein Bürojob und nicht immer in so eine Werkstatt gucken da drüben. Und also mir hat das wahnsinnig gut gefallen. Und die ersten Jahre habe ich noch neben mir die Geschichten geschrieben und nachher habe ich aber zu viel gearbeitet da und habe aufgehört damit. Hatte dann auch irgendwie nicht mehr die Fantasien dazu. Ich war jetzt mehr auf, ich hatte keine Ahnung von Kochen. Ich habe das ja alles bei ihr gelernt. Also meine Fantasien gingen jetzt mehr so in Richtung hier Kochen und Rezepte und sowas. Und dann kam ein Job im Studio Hamburg, hier draußen in Jenfeld. Da passierte das, was sie nicht mochte. Sie war sehr auf körperliche Distanz zu den Gästen ausgerichtet. Und zwischen der Rampe von dem Wagen und der Wand hin ist ja ungefähr so viel. Ne? Mhm. Und wenn die Gäste da Schlange standen, guckte ich die an und gab das Essen raus. Und sie drehte sich so um und machte hier Dessert. Hier war dann noch eine Arbeitspflege, machte Dessert. Weil sie mochte nicht gerne mit diesen ganzen Jungs da Quatsch machen und zu jedem irgendeinen Spruch und auch mal ein bisschen derber und so. Und ich finde das göttlich, ne? Ich finde das herrlich. Ich habe da meinen Auftritt gehabt und insofern ging das gut. Und sie hat dann immer hier hinten rum gemacht und so. Und dann kam eben eine Anfrage im Studio, in einem Fernsehstudio, mittendrin, in einem Raum mit einer Küche und einem riesigen Tisch oder mehrere Tischen. Naja, ist ganz groß. Und da sollte sie da drin in diesem Raum kochen, nicht in der Sicherheit ihres Wagens. Das ging nicht mit ihr. Das war aus, ich weiß nicht, aus welchem Grund sie das nicht konnte oder nicht wollte. Ne? Ich nehme an, schüchtern, im Grunde genommen schüchtern. Ne?
Introvertiert, wie man
Introvertiert, sagen. Ja, da dachte man nicht so bei ihr, aber es muss so gewesen sein. Für sie eine Horrorvorstellung. Da hat sie dann, da habe ich das aber schon 6 Jahre gemacht, da hat sie dann gesagt, mach du das doch, du machst das doch mit den Leuten. Da habe ich den Job genommen und habe dann mich aber eben auch angemeldet, richtig, ne? Gewerbeamt und so. Und dann habe ich unter meinem Studio-Catering-Namen, den habe ich mir dann ausgedacht, da habe ich dann angefangen, Catering zu machen.
Wie hieß der?
Studio Catering.
Ach, Studio Catering.
Und ich habe immer nur in Studios, weil ich ja nicht diese fahrbare Küche hatte.
Musste man damals eigentlich auch schon eine HACCP-Prüfung dann ablegen, dass du halt diese ganzen Hygienevorschriften einhältst und sowas zum Kochen? Oder ist das danach erst gekommen?
Nein, sie hatte ein wahnsinnig gutes Standing bei diesen ganzen, ne, Gewerbeaufsichtsamt und so. Da hatte sie, ich weiß es nicht, aber sie hatte ein irrsinnig gutes Standing. Die haben eigentlich immer nur Warnweil, alles ist okay. Ne, so.
Und das hast du ja sehr, sehr lange gemacht. Ne? Du bist ja dann, war das da schon der Job bei Beckmann oder war das erstmal was anderes?
Es fing an 98, das kann ich mir auch merken, das Datum. 98 machte er einen Pilot, 2 Piloten machte er im Herbst. Und da sollte sie ja schon mal catern. Die beiden habe ich schon gemacht, die beiden Catering-Jobs. 98. Und dann lief das eben sehr gut. Und dann habe ich ihn bis 2014 bekatert.
Da waren die Kinder noch zu Hause?
Naja, die Kinder sind
schon aus dem Haus dann.
Ne? Die Kinder sind größer geworden. Die sind dann weg zum Studium und dann sind sie 16 Jahre. Ist ein Haufen Dings, anderthalb Jahrzehnte. Ne?
Aber das war in dieser Zeit, wo du fürs Catering ja, wirklich voll reingehauen hast. Da sind dann die Kinder so peu à peu dann auch...
Peu à peu. Die waren alle noch zu Hause, als ich anfing, das weiß ich noch. Mhm. Wenn ich dann hier morgens die Wohnung verließ, da wohnte ich auch schon hier. Und die alle noch so gemütlich in ihrem Bettchen lagen und es war erst 4 Uhr draußen. Mhm. Ich hatte aber Bastis Bomberjacke an. Mhm. Die habe ich getragen, bis sie auseinanderfiel. Das nimmt er mir heute noch übel. Die war so, das ging so gut, ne? Mhm. Wenn wir sind dann in den Wagen gekommen, sagen wir mal, es war bitterkalter Winter, dann haben wir uns erstmal hier einen Pfund Butter unter den Arm geklemmt und noch irgendwas in den Hosenbund gesteckt. Eiskalt in diesem Wagen, ehe der sich aufheizte, ne? Und da war so eine Bomberjacke, da kannst du einiges reinschieben.
Und dein Mann war aber noch nicht wieder hier, ne? Der war immer noch...
Richtig, du sagst es. Mhm. Aber die Kinder waren eben dann, hatten auch einen Freund oder nicht, oder und gingen dann auch weg und zogen um. Und
also, aus Hamburg weg dann?
Ja, auch. Mhm. Auch. 16 Jahre, das ist lang.
Ja.
Und nach 16 Jahren war ich dann 76. Mhm. Als Beckmann aufhörte.
Stimmt.
Was sind so nette Anekdoten? Vielleicht hast du ein, zwei noch aus dieser Zeit, irgendeine besondere Begegnung.
Wir haben ja in 16 Jahren verschiedene Phasen durchgemacht. Mhm. Es war live on tape war manchmal oder live oder live war aber für uns nicht schlimm, weil das war ja immer nachts. Ne? Mhm. Aber live on tape war besser, und aber es wurde nie mal am Tag aufgezeichnet und abends dann. Ne? Mhm. Und es war auch so, dass ich da hin und wieder mal geschlafen habe im Studio, weil gleich am nächsten Tag war wieder ein großer Aufbau, weil, was weiß ich, irgendein Künstler kam, wo das alles geändert werden musste. Ich habe da 1000 Geschichten, aber ich weiß immer nicht, wen man erwähnen darf oder wen nicht. Mhm. Also gerne mochte ich Helmut Schmidt, der sagte nämlich gar nichts. Der drehte sein Hörgerät aus, senkte den Kopf und machte... rummelte, und den musste man ja mit Herr Altbundeskanzler anreden.
Aha.
Das war das Protokoll. Und musste ich gar nicht, der hat auch sowieso nicht zugehört. Während seine Frau Loki, niemand küsst so gut wie Loki.
Oh.
Ja, die ging mir so bis hier. Und die kam immer bei mir, zu mir in die Küche und blieb dann da auch sitzen. Und ich habe natürlich auch nichts gesagt, aber sie saß auf meinem Arbeitsgerät. Ich musste dann so ein bisschen hier arbeiten, ne? Und ein bisschen da arbeiten. Sie saß dann hier, baumelte mit dem Beinchen, den Stuhl hatte ich da.
Ach, wirklich?
Ja, ja.
Dieser Stuhl hat Geschichte.
Der hat wirklich Geschichte.
Der immer so, so knarzt,
ja.
Wenn ihr das hört, genau.
Den hatte ich, weil ich hatte auch keinen Tisch, ich hatte so Stahlregale. Und der passte genau zu der Höhe von diesem Regal. Mhm. Fest verankerte Stahlregale, wo ich meine ganzen Catering-Sachen drin hatte. Und das war genauso die Höhe, die ich brauchte. Und ich musste mich auch hin und wieder mal so eine Pobacke hier so drauf, weißt du? Mhm. Weil es waren ja 12 Stunden, 18 Stunden manchmal. Mhm. So, und da saß jetzt Loki drauf, aber die kam noch nicht mehr auf dies hier.
Ach, so eine Phase.
Ja. Die ist ganz klein.
Ich mache gleich ein Foto, wenn ich darf. Machen wir nur ein Foto von diesem Stuhl.
Und
von Monika auf dem Stuhl vielleicht, wenn du magst, dann können wir es auf unser Instagram-Profil
packen. Und die, da servierten wir immer ein Glas Rotwein und einen Aschenbecher. Und dann saß sie da und hat immer gesagt, ich will nicht rein, ich will nicht reingehen, ich möchte hier bei euch bleiben. Und kannte uns dann nachher so, die kam ja ziemlich oft, ne? Mhm. Und liebte das da einfach. Aber davon hatte ich mehrere, die in die Küche kamen und nicht wieder raus wollten. Mhm. Und Loki hat ja, also ich meine, die haben ja hemmungslos überall gemacht.
Nach 16 Jahren dann so einen Job auch wieder aufgeben, ich meine, du warst ja jetzt auch mit 76 auch in einem Alter, wo das zunehmend schwerfällt, einfach so viele Stunden zu schrubben und
nee, musste nicht. Also er hörte auf und ich hatte ja noch andere Jobs. Ich habe Lanz kocht gemacht, zum Beispiel. Ich hatte ja noch andere Sendungen. Ja. Ich hatte nur eben ihn am längsten, ne? Und
wie sah so ein Tag bei dir aus?
Die Hölle. Das fing an, indem ich morgens in einer Bäckerei, ich weiß jetzt nicht mehr wie viele, so viel, frisch gebackene Brötchen abholte. Mhm. Das hat dann, immer wenn mein Mann da war, dann hat der das gemacht. Mhm. Hat in so einer riesen Dings hat er die Brötchen abgeholt. Die mussten hier aufgeschnitten werden und gebuttert werden.
Hier am Tisch. In der Küche.
hier. Und das, immer wenn, wie gesagt, mein Mann da war, hat er mir geholfen. Ansonsten habe ich das alleine gemacht. Denn in dem Moment, wo ich aufschlug quasi im Studio Hamburg, in Hirnfeld, dann kam also mein Oberkellner, Andreas, hat das Auto gepackt. Alles war schon bereit, alles fertig. Und dann sind wir da hingefahren und dann in dem Moment standen auch schon die Leute vor mir. Mhm. Also ich hatte keine Zeit, jetzt jedes Brötchen aufzuschneiden, zu buttern und so. Das musste alles schon gestapelt übereinander liegen. Ich musste nur noch verschiedene Dosen aufmachen und immer drauf, Deko, Dings, weg. Große Tabletts mit so einem Doily drunter, also so eine Papierspitzendecke, Brötchen drauf, auf den Tisch geschoben und das nächste Tablett und das nächste Tablett. Denn das, alles, was die wollten, wenn die morgens zur Arbeit kamen, waren Kaffee und Essen.
Und Deko war wahrscheinlich dann entweder Petersilie und Gurke oder Gurke-Tomatenscheibe halbe.
Du bist so schlau. Wenn das in so einem Affenzahn
auch in der Gastro gearbeitet, auch Catering gemacht.
Dann weißt du Bescheid. Und dann hart gekochte Eier noch in Scheiben geschnitten. Und wenn dann irgendjemand kam und sagt, darf ich mir ein Ei nehmen, Moni? Dann lass mich zufrieden. Ich habe nur 30 Eier hier und das reicht nicht. Es gab dann so welche, die sagten, ich bin allergisch gegen Brötchen, darf ich mir ein Ei nehmen? Es gab solche und solche. Mhm. Die schwierigsten waren eigentlich die Redaktion, die war schwierig. Die Gäste nie. Mhm. Und das sogenannte Team nie. Mhm. Die hinreißendsten Leute schlechthin. Da war nicht ein einziger, den ich nicht, sagen wir mal, zum Kaffeetrinken mit nach Hause genommen hätte.
Ich glaube, das würde dein Leben, hätte dein Leben ja nochmal zusätzlich erschwert, neben all dem Stress und diesem wirklichen, dieser Taktung. Kim hatte gerade nach dem Tag gefragt, das ist ja einfach Stress, wenn dann jemand mit einem Sonderwunsch kommt, dann denkt man...
Das waren nur die Redakteure oder Redakteurinnen. Mhm. Und da gab es eben welche, das sage ich auch einfach.
Sonne und Sorte.
Es gab Sonne und Sorte, sage ich dir. Es gab welche, wo, oha.
Das heißt, du warst sozusagen vormittags mit einer Show beschäftigt, dann hast du dort die Brötchen serviert.
So fing der Tag an.
Genau. Mhm.
Die bauten auf. Die kamen mit dem Ü-Wagen aus Berlin, sagen wir mal, kamen die mit dem Ü-Wagen, musste eingerichtet werden, das dauert alles Stunden. Und es dauert alles Stunden, dann kriegte das Team, was ja viele waren, immer solche Töpfe mit Suppe mittags. Und immer noch Brötchen. Das war dann für das Team das Mittagessen. Mhm. Und dann ging das den ganzen Nachmittag durch. Und das endete dann irgendwann mal auch mit Kuchen und solchen Sachen, den ich aber nicht selber gebacken habe. Und den hat mir einer der Gästefahrer, der hatte Bäckereien auch, ne? Der Thomas, der hat dann den Kuchen geliefert. Mhm. Das hätte ich nicht gewuppt. Also noch hier backen, das... Mhm. Und dann ging es so, und dann kam die Sendung und dann eben aber zwischendurch immer die Redaktion. Und
du hattest gesagt, bei Folge 1, deine herausragende Fähigkeit ist die Geduld.
Ja.
Da hast du die wahrscheinlich auch mehrfach rausholen müssen, die Geduld.
Ich habe nie einen geohrfeigt, ich habe nie einen beschimpft. Meine nächste Kollegin, die hat es gemacht. Mhm. Die hat dann schon mal so eine Redakteurin in irgendein Zimmer gezogen und Tür zu und dann ging es aber rund, ne? Weil die waren einfach, einige waren so eingebildete. Ich war die Küchenschabe. Mhm. Ich war die Küchenschabe in deren Augen. Ich musste alles machen, was sie wollten. Alter. Zu Hause wahrscheinlich trocken Brot gefressen, auf Deutsch gesagt. Mhm. Und keine Kinder, keinen Hund, keinen Mann, kein Nichts, aber da groß auftreten. Ne? Mhm. Also kann ich so einige nennen. Okay. Und es waren die Unangenehmen, jetzt, die ich beschreibe. Ne? Diese wahnsinnig Unangenehmen. Beim Kleinsten, was sie störte, sich beschweren bei Olaf. Ne? Mhm. Olaf und Peter sind ja so ein Team.
Ja.
Mhm. Sich da beschweren, nur Olaf und Peter lieben mich heute noch. Der hat immer nur gemacht. Mhm. Sind sie nie gelandet, nie. Aber sie haben es immer wieder versucht. Bis hin, dass ich eben eines Tages auch mal gekündigt habe. Ich habe auch mal gekündigt.
Kurzfristig und bist dann wieder zurück.
Ich habe nachmittags beschlossen, dass ich heute noch kündigen werde und habe dann Beckmann angerufen und privat zu Hause und habe ihm gesagt, pass auf, na rechts, ich kündige. Mhm. Und war dann auch wirklich wild entschlossen. Ich würde jetzt, ich bin noch nicht hier die Küchenschabe, da muss ich die Künstler trösten und einen Arm nehmen und weise Worte von mir geben. Und hier werde ich behandelt wie, also wenn das nicht ein bisschen schneller geht, dann falle ich tot um. Diese Laus, die habe ich sowas von gefressen. Mhm. Hoffentlich hört sie diesen Podcast an. Ja, ich bitte dich drum, lass es drin. Ja, lass es drin. Oder so einer, wo ich mal gesagt habe, den Namen sage ich auch, Carla, könntest du deinen Teller bitte nicht hier hinstellen, das ist Arbeitsgebiet, stell ihn doch bitte dahin zur Stühle. Weil das hättest du wohl gerne noch, was? Das ist ja gut, deine Aufgabe.
Und aber Beckmann hat die Kündigung entgegengenommen?
Nein, am nächsten Tag habe ich eine Gehaltserhöhung gekriegt. Und zwar ein Drittel meines ganzen Geldes mehr.
Wow.
Das ist viel.
Ja. Also
denn so ein Catering ist sehr teuer. Wir reden da immer von Tausenden von Euros, ne? Nicht ein paar hundert. Wir reden von Tausenden.
Das Geld ist ja das eine, aber der Respekt ist ja der andere.
Das habe ich von ihm immer durchgehend gehabt. Ja,
das bezweifle ich auch nicht. Ich habe dich gesehen in der NDR Talkshow, da war ja ein Einspieler von ihm, wie er eine Lobeshymne auf dich gesungen hat und auch gesagt hat, wie sehr er das vermisst, mit dir zu arbeiten und dein Essen zu essen. Das war sehr, sehr liebevoll. Also das glaube ich schon, dass er das nicht war. Aber du hast ja jetzt gerade von RedakteurInnen
gesprochen. Und es waren nicht alle Redakteure so schlimm, aber sehr, sehr viele. Und das war eigentlich immer so ein bisschen unser Brennpunkt, weil wir haben uns da häufig auch meine Mitstreiterin Manuela, die Gästebetreuung hatte, da haben wir schon drunter gelitten, weil Küche ist für viele Menschen was Niederes. An denen ist aber auch der Schuss vorbeigegangen, dass Küche inzwischen ja was super Modernes geworden ist oder Schickes geworden ist auch. Ne? Also der Mann reist ja nicht mehr mit dem Attaché-Koffer mit Akten drin, sondern mit seinen Küchenmessern, weil er vielleicht in Genf mit seinen Kollegen kochen gehen will oder so. Ne? Es ist ja was ganz Erstrebenswertes geworden. Aber bei vielen Leuten schlichten Gemütes, auch die werden Redakteurinnen und Redakteure, ist Küche immer was Niederes.
Ja, für alle Redakteure und Redakteurinnen, die jetzt zuhören, wir hoffen sehr, dass ihr nett seid zu nicht nur Menschen in der Küche, sondern die vermeintlich niedere Arbeiten tun, Respekt ist angebracht.
Allgemein, immer, weil jeder trägt seinen Beitrag, ne? Auch das Putzpersonal genauso.
Ich wollte gerade sagen, auch noch, bitte bis zur Klofrau, ja? Die macht den Dreck hinter uns weg, bitte. Und das hat da eben bei manchen gefehlt. Nie bei Männern.
Interessant.
Das ist interessant. Nie bei Männern. Und es lag nicht daran, dass ich jetzt hier ihre Schönheitskönigin war oder ihr was weiß ich so. Nee, die haben da eine andere Assoziation. Ich nehme mal an, dass ein Mann, er denkt, Mutter kocht. Meine Mutter und die lieben ihre Mutter. Und nein, da war nicht ein einziger, der sich so verhalten hat. Das waren immer Frauen.
Schade, dass man das über unser eigenes Geschlecht hören muss.
Es ist wirklich schade. Und es gibt eben einige noch darunter, mit denen würde ich heute noch kein Wort wechseln. Jetzt, wo ich es wählen darf, ob ich mit denen rede oder nicht. Da musste ich ja. Und ich war durchgehend nur freundlich und geduldig. Ne? Aber hinterher...
Die Faust in der Tasche. Also ne, die Kündigung da war ja dann zwar einmal ausgesprochen, du hast eine Gehaltserhöhung bekommen, aber als es dann vorbei war, erstmal auch mit dem Catering für Beckmann und du dann irgendwann beschlossen hast, okay, das Catering an sich mache ich in dieser Form vielleicht nicht weiter. Wie kam es zu dem Social Dining?
Das kam folgendermaßen, ich war ja jetzt zu Hause. Mein Mann war inzwischen ja auch zu Hause schon seit 2-3 Jahren.
Wir sind jetzt so in den 90ern oder ist es 2000er?
2014 habe ich aufgehört bei Beckmann. 14 habe ich aufgehört und 17 ist er ja schon gestorben. Also da war er schon sehr krank. Er war in Rente, ganz normal. Normale deutsche Rente, sagen wir mal so. In dem Alter ist er nach Hause gekommen. Und hat dann mir auch hier geholfen und so. Also gerne. Und wurde dann eben zusehends schnell krank und war zum Schluss also richtig stramm bettlägerig da hinten mit allem drum und dran. Und ich konnte dann auch nicht mehr das Haus verlassen, also so viele Stunden weg sein und so. Also das war auch noch mit so einem Grund, warum ich da aufgehört habe mit diesem Catering-Style im Studio Hamburg. Wir waren jetzt zu zweit, er hat da hinten gewohnt, ich habe hier gewohnt. Und dann habe ich gemerkt, immer zu Hause sein und mich nur um Haushalt kümmern, den ich ja auch gemacht habe, neben dem ganzen Catering her, ist mir zu wenig. Ich war also richtig 100% kräftig und energetisch und so. Und da habe ich dann gedacht, das reicht mir nicht. Ich werde verrückt, wenn ich hier immer nur zwischen Kühlschrank und Dings und meinem Mann sozusagen in den Magen gucken, was hätte er denn heute gerne. Ne? Mhm. Und es ist nicht genug. Ich werde unzufrieden. Mhm. Ich muss was machen. Und dann fiel mir ein, warum nicht das, was ich so gerne mache, Gastgeberin und Köchin. Ich bin gern Gastgeberin, genauso gern wie Köchin. Das sind zwei verschiedene Berufe. Mhm. Mhm. Wirklich zwei total verschiedene Berufe. Die ich aber beide wahnsinnig gern gemacht habe. Warum kann ich das nicht hier machen? Er liegt sowieso permanent im Bett, mein lieber Ehemann, der hört hier zu. Und ein Wohnzimmer brauche ich nicht mehr. Ich sitze ja sowieso nur an seiner Bettkante oder habe meinen Sessel ihm gegenüber. Das wird ausgeräumt, da werden Esszimmer draus gemacht und so. Und dann habe ich das so angefangen, mit 10 Leuten. Und meine Manuela,
die Gästebetreuerin
Manuela Sonneck, die hat begeistert sofort mitgemacht. Die ist also, war auch ganz angetan von der Idee. Und dann haben wir angefangen, hier mit 10 Personen erstmal.
Wo hast du die hergeholt, die 10 Personen?
Das war an 300, wie üblich, war wieder so ein Zufall. Ich war nahm teil an der Prüfung einer zukünftigen Coachin. Aha. Coachin, so heißt es. Das hatte mir meine Physiotherapeutin gesagt, geh doch mal hin und hilf damit und reite dich damit ein, das sind 12 Leute und so. Und die kamen alle von der Techniker Krankenkasse und wir haben alle so getan, als ob wir da jetzt so Semester...
Seminar.
Genau. Mein Gott. Ist doch der Herd an, oder was? Jedenfalls habe ich mich da eingereiht und da haben wir den ganzen Tag über, mussten wir Sachen machen und diese Frau da vorne hat ihre Prüfung abgelegt. Und diese Truppe, also alles Techniker Krankenkasse, die sehr sympathisch waren und wir mussten so viel Innenleben daraus poolen, dass wir alle ganz eng waren, ne? Die habe ich dann eingeladen, 10 davon. Die kamen, das waren unsere ersten Gäste. Mhm. Und die waren schon so, die sollten die immer kritisieren und loben. Ne? Also die waren doch noch so im Rand drin. Ne? Mhm. Die haben das dann gemacht.
Mussten die dafür was bezahlen? Haben die einen Beitrag geleistet? Nein. Alles auf deine Kosten.
Ich habe gesagt, Freunde, ich habe eine Idee und ich will das mal austesten und habe da Lust mitzumachen und mir dann ganz ehrlich eure Meinung sagen. Mhm. Das war gut, das war nicht gut, aber man könnte so. Also das braucht man. Ne? Mhm. Und die waren dann auch sehr ehrlich, also da kam dann auch viel Kritik, viel Lob, viel Kritik. Also die haben sich nicht, das war das Gute, nicht blenden lassen, weil sie nur nichts zahlten, ne? Mhm. Und wurden damit 5 Gängen begöschert. Ne? Sondern sie haben wirklich sich ganz stark Gedanken gemacht und neue Ideen rübergereicht und so, konstruktive Ideen und so. Und beim nächsten Mal hatte ich auch nochmal 10, waren auch Testpersonen, aber aus meinem Umfeld. So eine ganz andere Truppe und dann plötzlich meldeten sich Leute, Mund-zu-Mund-Propaganda, und da waren es 14 Leute. Und da hat Manuela zu mir gesagt, ich schaffe das nicht mehr, 14 Leute bedienen, vorher die Aperitifs vor ihren Augen machen, die konnten sich ja wünschen, was sie wollten, schaffe ich nicht mehr, ich brauche eine Hilfe. Da kam das erste Enkelkind dazu, weiß jetzt nicht mehr, welches das war. Und das wurde das ja sehr schnell ganz viel mehr, sodass wir also...
Und meine Mama hat sich nämlich auch mal bei dir vor 5 Jahren beworben, die hat mir davon nämlich erzählt, sie ist, ach Monika Fuchs, da habe ich auch mal eine Mail geschickt, aber ich habe mich dann doch nicht getraut zu kommen, weil du das, glaube ich, in der Brigitte mal erwähnt hattest, ne? Und darüber hat sie es nämlich gefunden, den Artikel, ja, und meinte auch so, oh, wie toll.
Bei diesem Seminar, bei dieser Coach-Prüfung da war eine... Die heißt Braun, eine Redakteurin. Und die hat den ersten Artikel über mich geschrieben. Mhm. Die hat das mitverfolgt, wie ich gesagt habe, ich habe eine Idee und ich möchte das machen. Und kommt alle, ich lade euch ein. Sie war nicht dabei, aber sie hat dann darüber geschrieben, in der Slow. Mhm. Super Artikel geschrieben, also wirklich hervorragend. Und dann kamen ein paar andere, die fragten, ob sie einen Artikel darüber schreiben. Und so ist das ins Rollen gekommen. Also es waren so mehr oder weniger fast in den meisten Zeitschriften waren Artikel darüber. Dass eben alt und jung und die Leute kennen sich nicht und das Geld geht nicht in meine Tasche, sondern wird gespendet. Da fanden sie schon mal, bist du blöd, mach doch mal so. Und ich habe dann immer abgezogen, was ich eben ausgegeben habe, ne? Inklusive Blumen, da habe ich mich dann selber verwöhnt. Ne? Hey, da haben wir einen Blumenstrauß und da einen Blumenstrauß, vom Klo noch einen und da hinten noch einen. Das habe ich dann alles abgezogen.
Und Kerzen.
Und Kerzen natürlich und so. Das habe ich alles abgezogen. Mhm. Und das andere habe ich gespendet. Und das war eben ungewöhnlich. Und dann war ich ja mit Leidenschaft Gastgeberin. Und da habe ich dann auch entdeckt, dass neu für mich jetzt, ne? Wie schaffe ich das jetzt? Es waren nachher ja 28 oder 30 Leute. Wie schaffe ich die
so einmal?
Ja. Wie bündel ich sie?
Wir müssen uns ja mal den Raum da hinangucken, dass man so viele Leute da
hat. Da steht ein Bügelbrett. Der hat sich verändert, weil ich habe die Tische abgebaut. Ich habe die ja verlängert und so. Ne? Also ich habe dann gemerkt und auch ein Konzept entwickelt, wie ich diese Leute zusammenhalte. Mhm. Zu Anfang ist das ein Selbst... Nee, die Begrüßung ist ja sehr wichtig. Da hatte ich so mein, wie ich das mache. Dann haben die sich selber entertained. Ich habe Schüsselservice gemacht auf dem Tisch, damit die immer sagen konnte, kannst du mir mal... Alle mussten sich duzen. Kannst du mir mal die Kartoffeln reichen und ich heiße Peter und so weiter. Ne? Und dann kam das mit der mittlere Teil. Da bin ich auf die Bühne gesprungen sozusagen. Und er hat immer als erstes gesagt, das war euer Menü heute, weil ich nie eine Schürze trage. Ne? Und da müsste er ja gerade lachen. Ne? Und so taten das auch alle 30 Leute oder 28, haben erstmal gelacht. Und das muss man immer so hinkriegen, dass eben dieses Lachen sehr viel dabei ist. Ja. Ne? Und dann habe ich mir eben so ein Spiel ausgedacht, was ich nicht verraten werde.
Okay.
Und ja, aber das verrate ich nicht.
Einiges bleibt in der Küche in der Isestraße, deswegen.
Und damit habe ich dann sie eigentlich, ich sage jetzt mal selbstlobend, bezaubert. Mhm. Dem konnte keiner widerstehen. Mhm. Da sind sie alle, da hatte ich sie alle. Mhm. Und das spürst du, wenn du jetzt Gastgeber bist von so vielen Leuten. Du spürst es genau, wenn jemand abgelenkt ist oder das jetzt doof findet oder nicht will.
Empathie. Monika, das fühlen doch nicht alle Menschen. Das finde ich ganz erstaunlich. Aber du hast diese Empathie und du merkst, wenn die Leute abgelenkt sind.
Ja, das merke ich. Ich merke auch sofort, wenn jemand reinkommt, obwohl er alleine gekommen ist. Das war ja schon mal mutig, ne? In so eine fremde Wohnung alleine rein. Ich meine, ich weiß nicht, ob ich mich getraut hätte. Ich glaube nicht.
Für mich wäre das paradiesisch. Ich würde mich so freuen, da irgendwelche Leute kennenzulernen und dann auch noch gut bekocht zu werden. Was ist denn
so
Schöneres?
Sind manche reingekommen und manche eben doch sehr, oh Gott, was mache ich hier? Und das habe ich aber auch gemerkt. Die habe ich aber in 0, nichts aufgelockert. Das ging ganz schnell. Da hatte ich 3, 4 einfache Tricks, wo das ging zack, 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 zack und die waren mittendrin. Mhm. Und die so... Und es ist nie was Böses passiert. Das werde ich ja auch sehr häufig gefragt. Es ist nie was geklaut worden oder willentlich kaputt gemacht worden oder...
Wie hast du die Gäste ausgesucht? Also man hat sich ja
per... Gar nicht, die haben sich bei mir gemeldet.
Und dann hast du
Ich habe ja kein Gewerbe, ich habe ja kein Geld verdient, ich habe keine Steuern gezahlt. Es war kein Gewerbe, es war kein Business. Ich habe es abgegeben, musste eigentlich nur beweisen, dass ich das abgebe. Ne? Und
Also die Leute bewerben sich ja per Mail, ne? Und dann
die haben mich angemeldet. Ich habe kein Telefongespräch angenommen. Also wenn jemand anrief, irgendwie mal an meine Nummer, habe ich immer gesagt, entschuldige bitte, aber ich komme durcheinander. Ich muss dich per Mail erfassen für später auch und so und so und so. Und dann hatte ich die alle mit den Mails und dann habe ich schon an dem Text, den sie mir geschrieben haben, eigentlich gesehen, so ungefähr, das Geisteskind. Mhm. Aber nicht so, ich muss auch nicht so ganz doll auswählen oder so. Sag mal, weil da hätte ich jetzt einen Koch mich angemeldet, ne? Und er hat gesagt, sag mal, ich bin hier Sternekoch in München und du dumme Nuss, du Alte, du willst doch nur Geld daran verdienen. Du tust doch nur so, als ob du das spendest. Und du hast bestimmt keine Ahnung, du hast das doch gar nicht gelernt. Ich habe natürlich überhaupt nicht geantwortet. Mm, ja. Also solche Sachen kamen auch, ne?
Oha,
wenig, aber sie kamen. Also darum wollte ich das immer per Mail haben. Und die Briefe waren durchgehend, bitte, bitte kann ich bitte mit meiner Freundin oder alleine oder nächstes Jahr oder kriege ich noch täglich.
Wahnsinn.
Täglich. Einen Termin hatte ich noch in Corona-Zeiten im März. März, April. Wo
aber
meine
Mann ja schon...
Da war der schon längst tot. Ach so, jetzt kommt noch was Wichtiges hinzu. Der Hauptgrund war eigentlich, ich konnte ja nicht mehr aus dem Haus gehen und irgendwo hin und dieses hier zwischen Waschmaschine und Dings hin und her hüpfen war mir zu doof. Und abends um 8 schlief mein Mann. Oh, konnte ich mich auch nicht mehr mit unterhalten. Ich habe aber gemerkt, wenn er nicht mehr raus kann und ich auch nicht, dann hole ich das Leben hier rein.
Ja.
Und das hat funktioniert. Mhm. Er hat dann mit mir, er war geistig immer voll da, muss ich dazu sagen. Er hat mit mir die Menüs entworfen, große Hilfe. Oh. Ich habe alle immer nur mit ihm besprochen. Mhm. Ich habe ihm immer zum Probieren rübergebracht, große Hilfe. Was habe ich das alles vermisst, als das nicht mehr war. Ich habe mich verloren gefühlt, als ob ich noch nie gekocht hätte. Mhm. Ich habe mich völlig verloren gefühlt. Er hat immer den Einkaufszettel gemacht. Er hatte, obwohl er da im Bett lag, immer im Kopf, du musst mal wieder 10 Pfund Butter kaufen. Das kann nicht passieren wie letzte Woche, dass wir auf dem letzten Pfund Butter hier rumreiten. Also bring mal gleich 10 Pfund Butter wieder mit und mal gleich 5 Kilo Zucker. Und also das hatte er voll im Griff. Und das hat mir natürlich wahnsinnig gefehlt. Ne? Und dann habe ich die Türen aufgelassen, wenn die Gäste kamen, das hat er da hinten gehört. Und dann da kriegte ich ja nach und nach so Stammgäste. So richtig nette. Ein junger, hübscher Mann, ein Hausfreund. Leider hat er seine zukünftige bei mir hier kennengelernt. Der war 12-mal da, aus Münster. 12-mal, das war natürlich...
Ist aus Münster angereist.
Ja. Punkt ist, dass ich gewisse Gäste, also jetzt nicht meine beiden Hausfreunde, sondern verschiedene Gäste mit hinten zu meinem Mann ins Zimmer genommen habe. Die haben sich dann an sein Bett gesetzt. Er hat dann... Arme konnte er bewegen, nur Beine nicht mehr. Ne? Schatz, bringst du mal bitte trockenen Sherry?
Schatz war da immer noch davor. Ne? Wenn ihr die Handbewegung von Monika jetzt sehen könntet. Ne?
Sehr das, elegant.
Genau.
Auch wenn der gestürzt war, der hat ja immer erst mal, ich weiß nicht, ob ich das schon erzählt habe, aber wenn der jetzt gestürzt war, da mussten immer mehrere Leute kommen. Johannita hat ja so eine Kette und so. Und dann habe ich immer gesagt, Sie wissen ja, ne, mein Mann und so, da müssen also bitte 2 große Männer oder 3 Personen kommen, um ihn hochzuheben. Und wenn da drunter dann eine Frau war, dann hat er immer gesagt, gnädige Frau, so viel Zeit muss sein.
Ach, das Küsschen auf die Hand.
Ja, das finde ich so, der lacht er in seiner Blutlache, ne? Das ist so richtig so...
Hast du den Kopf aufgehauen, oder?
Nein, der stürzte viel. Der konnte ja nicht mehr laufen und das ist ja ein Prozess, bis er nicht mehr laufen konnte. Ne? Der ist überall hingeflogen. Und da war mir so dran gewöhnt, das ging ja jahrelang so. Wir waren so dran gewöhnt, dass ich erinnere mich, dass er hier hinflog. Die Beulen da zum Beispiel, das ist alles von ihm, wenn er irgendwo gegenflog. Ne? Dann flog er hin und saß hier auf der Erde. Da habe ich mich schon gar nicht mehr aufgeregt. Drück mal den Knopf. Nur gucken, wo ist das Blut? Er nahm Makromar, war das damals, Blutverdünner. Also das sah immer schlimmer aus als war. Ne? Aber ich habe ihn nicht mehr hochgekriegt.
War ja auch ein Hühner, ne? 2 Meter, was sagtest du?
Über 2 Meter und ich habe ihn zu Anfang noch hochgekriegt, als er noch so mitarbeiten konnte. So, ne? Ich dann so Stühle genommen und so ein Badezimmergürtel und habe ihn, aber nachher nicht mehr. Und dann habe ich ihm Frühstück gesagt, du möchtest jetzt Bacon mit Rührei oder mit Spiegelei? In aller seliger Ruhe habe ich ihm da unten schönes großes Kissen auf ihn gelegt, die Beine zusammengeschoben.
Humor hier.
Und dann haben wir hier gefrühstückt. Und das haben wir überall gemacht, wo er hingeflogen ist. Denn es dauerte immer ganz genau, wenn sie schnell waren, 30 Minuten.
Ja, klar.
Finde ich sehr entsetzlich.
Ja.
Da kann ein Mensch sterben.
Ja.
Also wenn ihr jetzt einen Herzinfarkt kriegt,
ja, oder sowieso.
Dauert 30 Minuten. Ich finde das ganz kriminell. Schlimme Erfahrung. Aber da ist bei ihm ja immer nur irgendwas aufgeplatzt ist, oder also Blutgeschichten, habe ich ihm dann mal serviert. Oder wir haben, komm, ich mache eine Flasche Wein auf. Ich rauche dich mal an, das mochte er gerne.
Das mochte Anrauchen mochte er gerne.
Ja, ja, das mochte er gerne. Wenn ich ihn, er durfte nicht rauchen. Weil er war ja nachher überall solidiert, ne? Und mach mal eine an. Und dann. So, das war das. Aber er hat dann da hinten Sherry sich servieren lassen. Das hat Manu ihm dann so auf dem Silbertablett natürlich
kredenzt.
Weil sie natürlich wusste, er war ja nun mal von diesen Hotels der Chef, ja. Ne? Und war sowas gewohnt. Und er wollte dann natürlich auch ein bisschen angeben, er war ja ein Mann, ne?
Auch noch ein bisschen Haltung bewahren in einem Zustand, der natürlich nicht mehr so würdevoll ist wie...
Irgendwas Schickes zum Anziehen hinlegen, bevor die Abende losgingen, und er hat die genossen. Und wir haben ihm immer jeden Gang auch serviert, aber in kleiner, ne? Weil wenn du immer nur liegst, isst du nicht mehr so viel.
Ja, klar.
Also immer kleine Portionen, aber das wurde ihm auch formvollendet serviert. Und da habe ich schöne Erinnerungen dran. Er hat dann immer... Dann habe ich manchmal hinten aus dem Zimmer gehört, bravo, das schallte dann bis nach vorne, wenn mir irgendwas sehr gut gelungen war. Ne? Es war schon schön und das waren für ihn auch noch schöne Jahre und er ist sehr fröhlich gestorben. Sehr zufrieden und sehr fröhlich und da diese Essen hatten auch viel damit zu tun. Dass auch immer Leben in der Bude war.
Ja, du hattest vorhin diesen schönen... aber etwas makabren Vergleich mit Kriegsgebiet und wenn man da alle auf einen Haufen und dann ihnen schönes Essen kredenzt, dass dann auch ein Friede herrscht und auch eine Fröhlichkeit und wer will dann...
Finden Sie den Krustenbraten nicht auch so göttlich? Macht man den in Ungarn auch so? Also bei uns in Jugoslawien zum Beispiel? Ja, sowas. So sind die auch im VIP-Raum nach der Sendung von Beckmann, wo ja manchmal das auch so angespannt war. Das war alles friedlich. Die haben alle geschlemmt und
Wein getrunken.
Oh, da konnte ich noch richtig kochen.
Und dann kam Corona, ne? Du sagtest...
Mein letztes Essen, was ich hier machte, da haben die Leute noch gesagt, sag mal, spinnst du? Hast du den Schuss nicht gehört? Wir haben Corona, du darfst sowas nicht mehr machen. Das war mein letztes.
2020.
Ja. Und da habe ich dann massiv angefangen mit YouTube.
Wie bist du darauf gekommen auf YouTube?
Also das war wieder mal die Idee meines ältesten Sohnes Martin. Der kommt immer mit so Ideen um die Ecke. Und ich sage dann immer, Martin, nein. Der hat aber wirklich andauernde Ideen. Nein, Martin, will nicht. Ach, Mama, mach so mal. Gib dein Rezept raus. Martin, ich habe doch keine Rezepte, das weißt du doch. Martin, du denkst die Rezepte aus. Martin, das kann ich nicht. Ich koche nach. Ja, dann machen wir eben was anderes. Und dann ist er, hat er gesagt, wir machen jetzt YouTube, ich wusste gar nicht, was das ist. Und jetzt weiß ich alles drüber. Und dann, aber es war ja Corona, ne?
Ja.
Und dann hat er sich in meinen Vordergarten gestellt, hat da sein Kamera-Equipment aufgebaut, also hat dann dazu gekauft noch und so. Und ich stand oben auf der Terrasse oder Balkon, da haben sich meine Fans immer gestritten, was ist es? Balkon oder Terrasse, vor diesem Vordergärtchen. Ne?
Ja.
Und da ist eine 10 cm breite Mauer, da habe ich drauf was zubereitet, was er von unten aus dem Garten her gefilmt hat und mit einem Gimbal am Stab, weißt du so, ne? Und also mit allen und mir ist dann auch viel schön runtergefallen. Und
haben sich die Vögelchen
gefreut? Nee, da wohnte eine Maus.
Ach so.
Und meine Fans wussten das, die 3 M's. Ich, Monika, Martin und die Maus. Das haben wir dann natürlich hochstilisiert. Ne?
Ja,
oder ist sie wieder, nee, du, die macht kein Curry. Die spuckt gerade Martin. Darf man das sagen? Sie erbricht Martin. Guck doch mal. Ja, gut, also die haben wir richtig mit eingespielt. Ne? Und das haben wir lange gemacht. Wir haben zu den Zeiten jeden Tag einen YouTube-Film gemacht.
Wow.
Jeden Tag.
Und haben die Menschen davon erfahren? Weil das eine ist ja ein Film da draufstellen, das andere ist Leute zu finden, die das auch gucken.
Also Basti, mein Sohn beim NDR, der hat, glaube ich, die Werbetrommel gerührt. Das überschnitt sich ja auch mit meinem Essen. Da habe ich ja auch schon YouTube gemacht. Wir haben jetzt 300 Filme gemacht. Also da habe ich das dann immer erzählt, genau. So fing das, glaube ich, an. Dass ich mir gesagt habe, ich mache jetzt übrigens noch. Aber da habe ich nicht jeden Tag, da habe ich nur hin und wieder. Und habe immer gesagt, ich habe keine Rezepte, aber ich zeige euch jetzt, wie ich es mache. So, ihr guckt einfach hin und dann könnt ihr das nachmachen. Und das
hat sich dann irgendwie so entwickelt.
Es ging rasend schnell. Und dann ist das ja auch nicht so leicht. Du musst da Genehmigung kriegen und musst alle möglichen Sachen erfüllen da und so weiter und so weiter. Und das machen wir ja jetzt nun immer noch weiter mit einer neuen Idee, dass ich jedes zweite Mal, also Sonntagmorgens, wenn wir es schaffen, also terminlich, Martin hat ja noch einen Beruf, der Film kommt immer bei YouTube Sonntagmorgens. Und den gucken sich viele Leute so morgens im Bett an, ne? Ein Käffchen und mal gucken.
Aber Sonntag ist halt genau der Tag, wo du ruhen kannst und dir wirklich solche schönen Videos auch angucken kannst. Ne? Und dann halt sagst du, oh, jetzt mache ich mir so eine kleine Einkaufsliste fertig und koche das dann unter der Woche mal nach.
Du bist ja auch dann wie so, wie so ein Familienmitglied.
Die denken auch, sie wohnen hier, ne?
Ja.
Sie denken, weil wir das immer hier machen jetzt, weil wir machen es nicht mehr draußen. Wir sind auch im Winter nicht wieder rausgegangen, weil das erstens, Mami hat es immer nie sehr behagt, dass die halbe Iselstraße zuguckt. Das kannten die alle und guckten immer und winkten schon und blieben stehen. Und ich komme aus München, ich gucke da auch und sowas. Ne?
Ist süß, aber ist natürlich für die Privatsphäre.
So ganz, ganz toll wollte ich das nicht mehr. Also mir war es immer so ein bisschen peinlich. Es war so Angeber, ne? Weil da auch sehr viele Beleuchtungsdinger dazu gehörten und so. Und so die ganze Wand, die Weißwand.
Genau, man muss dazu sagen, dass dort, wo ihr gefilmt habt, das halt direkt zur Straße ist und jeder das halt sehen kann. Und
jeden Dienstag und jeden Freitag Markttag, ne?
Ja, stimmt.
Okay, die waren dran gewöhnt, aber ich nicht. Also ich mache das nicht so gerne.
Ja.
Und die Leute bleiben mir dann auch stehen und fangen an mitzuspielen, ne?
Natürlich. Und reinzurufen.
Ja, und wir probieren mal und so. Also wir haben das dann hier rein verlegt, haben es aber weiterhin Terrassenküche genannt.
Okay.
Da heißt es heute noch. Und machen das eben hier. Und ich mache jetzt immer jedes zweite Mal mit Angast.
Zuletzt auch, können wir ja sagen, also wir nehmen wahrscheinlich schon viel früher auf, als es dann ausgestrahlt wird, aber es war Carlo von Tiedemann zu Gast bei dir. Das sind auch ein paar Bekannte.
Der war jetzt vor 2 Wochen.
Also einmal bitte auf Abonnieren klicken und gerne weitererzählen, den YouTube-Kanal von Monika Fuchs. Monika Fuchs kocht, wie heißt dein YouTube?
Monika Fuchs kocht, Terrassenküche. Bitte, wenn man gute Laune haben möchte, dann soll man sich das angucken.
Ich glaube, wir können alle eigentlich grundsätzlich, aber gerade zuletzt auch immer gute Laune gebrauchen. Apropos gute Laune, es ist ja auch in den letzten Jahren auch etwas bei dir passiert. Du bist selbst krank geworden. Das heißt, du hast dich ja immer sehr rührend um andere gekümmert, die krank wurden. Die Männer in deinem Leben, die du begleitet hast, bis sie starben. Und nun wurdest du selber wirklich sehr ernsthaft krank. Kannst du dich erinnern, wann du davon erfahren hast? Und wie ging es dir da? Und was für eine Krankheit war es?
Nein, ich muss andersrum sagen. Ich wurde das erste Mal krank, als mein Mann starb. Da habe ich ein Broken Heart Syndrom. Das ist ein Broken Heart Syndrom. Das ist eine ernstzunehmende Krankheit. Sieht aus wie ein Herzinfarkt, ist es aber nicht. Sondern das kriegst du, wenn du 10 Millionen im Lotto gewinnst, vor lauter Freude und Schreck. Und das kriegst du aber auch, wenn dein heiß geliebter Partner stirbt. Ne? Also der setzt alles aus, da will dein Herz nicht mehr und so. Und da war ich ganz biestig krank, also ganz, ganz doll, ganz schlimm. Also hatte ich da jetzt schon mal die Erfahrung, dass man auch krank werden kann. Ne? Da habe ich gedacht, ich sterbe. Also wäre mir auch egal gewesen. Und so. Und das ist dann aber Jahre her. Und das Zweite eben, das ist so unspektakulär wie nur irgendwas. Mir wurde nachts so ein bisschen katterig, so. Mir wurde ein bisschen schlecht. Aber nicht so, dass ich jetzt wie die Maus mich übergeben musste. Und morgens wurde mir dann richtig schlecht. Und dann geht man natürlich zum Arzt und der sagt, lass mal und mach mal und so. Und dann hieß es eben Krebs.
Lungenkrebs, ne?
Ja. Und dann bin ich in ein super, super, super tolles Krankenhaus gekommen, war dann da auch wochenlang und habe 4-mal Chemo gekriegt.
Wie weit fortgeschritten war das denn? Also was war das zum Beispiel?
Und da wollen wir gar nicht drüber reden. Überhaupt nicht wieder aufleben lassen. Ist gewesen, ist weg, ist jetzt tote Katze. Willst du wissen, die Geschichte mit tote Katze? Sage ich dir. Ich muss jetzt immer alle 3 Wochen zur Kontrolluntersuchung. Also muss ich noch, das muss man dann hinterher. Ja. Ne? Und kenne da natürlich jetzt alle und habe da so meine Freunde inzwischen auch und meine Flirts, mein Pfleger Günther und sowas alles, ne? Und habe auch einen indonesischen Arzt, mit dem ich immer ein bisschen rumflachse, weil mein Mann da lange gearbeitet hat und ich kann so ein bisschen, 10 Worte, ne? Und die baller ich ihm immer am Kopf, wenn ich ihn sehe, ne? Dann sage ich die immer hintereinander weg. Und er denkt, ich spreche die Sprache. Und er ist aber nun einen deutschen Krankenhausarzt und so. Und der saß dann mal bei dieser Routineuntersuchung, wo ich immer hin muss. Und dann habe ich gesagt, Herr Doktor, frag mich was. Wie groß ist denn das noch? Und so. Weil die waren alle so begeistert, ne? Weil das so alles weg ist bei mir. Und da habe ich gesagt, ist das jetzt so groß?
So wie
ich zeige jetzt so, also ich zeige jetzt mal so viel wie 5 mm, ne? Nein. So? Nein. So, jetzt sage ich mal so einen Millimeter, ne? Mhm. Ja, so. Dann war meine Frage, wenn das nur noch so klein ist, das ist ja dann so ein Narbengewebe eigentlich nur noch, mhm, ne? Kann der Körper das denn nicht absorbieren? Mhm. Einfach. Mhm. So, wenn man Narben hat, geht doch auch und so, ne? Und dann sagt, nein, ist wie tote Katze, liegt da, ist tot. Kannst du nichts machen, kannst du die wegschmeißen, ist tot, Katze. Liegt da, lass liegen. Seitdem heißt das immer tote Katze und wird auch sehr gehandelt bei dem Pflegepersonal. Wenn ich da hingehe und sage, ja, hier ist eure Freundin, die tote Katze. Und dann hat er mich auch gesehen, als ich das erste Mal meine Wollmütze abgenommen habe, weil man ja leider Gottes die Haare verliert. Das ist das Einzige, was mich geschockt hat bei der Nachricht, dass ich diesen Krebs habe. Das habe ich eigentlich einfach so hingenommen, weil ich dachte, Mensch, ich hätte aber auch so ein Bombenleben. Ist ja irgendwann mal zu Ende. Und nur, dass ich meine schönen, ich sage wirklich bewusst, ich mochte sie sehr, langen Haare verloren habe. Und ich hatte so eine originelle Frisur. Da konnte man so mit rumspielen. Das war so mein Markenzeichen. So, ne? Und jetzt gar nichts mehr. Und dann habe ich eben...
ja, gar nichts mehr stimmt ja nicht.
Also jetzt
hast du ja, jetzt sehe ich doch toll aus. Ja. Nein, jetzt bin ich doch... Nein, da war eben das, da habe ich geweint, ne, als die gesagt haben, die Haare gehen alle weg. Das war unfassbar. Vor die Frage gestellt hätte ich gesagt, nein, dann möchte ich lieber sterben. Das war so, das ist wie wenn dir jemand sagt, ich muss Ihnen heute leider alle Zähne rausziehen, weil Sie haben irgend sowas. Da sagst du auch, nee, nein, rede nicht. So, also das war schlimm und... Da lief dann auch wieder mein indonesischer Arzt den Gang runter in großer Eile. Er musste immer ein bisschen schneller laufen, weil er so klein ist. Und so. Und ich saß da und hatte das erste Mal keine Mütze auf, Wollmütze. Ich habe ja immer so ganz tolle Wollmützen. Das stand mir auch gehabt. Und hatte also jetzt das erste Mal ohne. Da ist man auch verunsichert und es ist wahnsinnig kalt am Kopf. Ne? Freunde, ich kann euch sagen. Und dann stoppt er so richtig so mit quietschenden Reifen, dreht sich um und sagt, Fell, Fell. Ist das süß? Ist das süß? Das sind meine rührendsten Geschichten. Tote Katze und Fell. Ne? Und ansonsten alles, was sich um diese Krankheit dreht und was war und wie und was, wie, habe ich alles weggewischt. Alles weg, 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 weg. Sebastian, will ich nicht drüber referieren, will ich mich gar nicht erinnern.
Ja. Sebastian hat mir und auch uns erzählt, dass die Krankheit trotzdem für dich nochmal so einen Lebensschub gegeben hat. Ich habe es jetzt mal in meinen Worten. Ich weiß nicht mehr, welche er verwendet hat, aber dass es ihm darum ging zu sagen, dass du aus dieser Krankheit nochmal so eine Kraft geschöpft hast und das wie fast wie so ein Jungbrunnen für dich war, dass du nochmal so richtig gedacht hast, so jetzt erst recht, jetzt bin ich dem eine tote Katze von der Schippe gesprungen, wie dem Teufel von der Schippe gesprungen und jetzt zeige ich es euch nochmal. Ich zeige dem Leben, dass ich noch richtig Bock habe. So, das sind auch wieder meine Worte. So hat er es nicht...
Naja, aber so ähnlich stimmt es ja auch, weil als mir das gesagt wurde, da habe ich... Deswegen habe ich auch nicht geweint oder so. Habe ich nur so gedacht, Quatsch, viel zu früh. Also irgendwann mal, ne?
Ja.
Habe ich gedacht, viel zu früh, das stimmt nicht. Es ist viel zu früh. Ich bin noch nicht dran, das spüre ich einfach. Die behaupten ja, das wäre so... Das sind jetzt die vom Krankenhaus. Die behaupten, und das ist für mich ganz interessant, dass das bei mir so wahnsinnig, irrsinnig positiv verlaufen ist. Das hätte mit dem eigenen Willen zu tun. Behaupten sie steif und fest.
Als Schulmediziner. Innen.
Das behaupten sie, ich habe da meine Ansprechpartner. Beide sind sie Professor. Und der eine leitet die Onkologie, der andere leitet das ganze Krankenhaus oder ist der Chef. Und beide haben mir das, inklusive mein Pfleger Günther, ich liebe solche Menschen, die aus Erfahrung, der Pfleger, ne, zu mir sagt, du schaffst das, du hast so dieses, das spüre ich einfach, ich spüre das bei Menschen. Das macht so Mut, ne? Und die beiden Professoren, die ich beide... stark verliebt war, als ich mal wieder mich ein bisschen bewegen konnte. Die aber auch. Die haben mit mir im Bett gesessen. ist auch toll, ne? Mhm. Auch eine gute Geschichte. Die haben das auch gesagt. Die haben gesagt, der eigene Wille, und das muss man vielleicht auch ganz öffentlich sagen, der eigene Wille hat eine ganz, ganz große Kraft in der ganzen Geschichte. Ich habe da viele Leute miterlebt, die gejammert haben.
Die sich selbst aufgegeben haben wahrscheinlich?
Ja, jammern, entweder auf hohem Niveau oder eben wirklich und sehr traurig und wirklich, das ist ja eine Scheißkrankheit, ne? Das ist nichts Lustiges, aber...
Vor allem die Chemo ist ja auch das, was einem so zusetzt, ja. Ne? Wie man sich verändert. Also die Psyche leidet, wenn man die Haare verliert, du hast es gerade beschrieben. Ne? Es geht ja nicht nur um die Krankheit, sondern auch um das Psychische. Und
ja, aber das mit den Haaren ist natürlich, das hat an meiner Eitelkeit gekratzt. Aber das war kein tiefes seelisches Ding jetzt. Ob ich morgen sterben muss, das wäre ein tiefes seelisches Thema, was ich bearbeiten muss. Mhm. Das ist ja pure Eitelkeit gewesen. Mhm. Jeder weiß, die Haare wachsen nach. Mhm. Himmel, stell dich nicht so an. Nicht so. Zähne überhaupt nicht, das finde ich viel schlimmer.
Mhm. Und
ja, aber nur einmal. Also, meine Kinder behaupten, die würden da mir irgendwas geben, heimlich. Ich wäre 10 Jahre jünger geworden. Das stimmt auch vom Aussehen her, aber das macht diese Frisur. Mhm. Ich habe nie gewusst, dass mir so kurze Haare stehen. Mhm. Das habe ich nie gewusst. Mhm. Ich bin damit aufgewachsen, komme mal wieder auf diese Familie zurück, ein gutes, stolzes Mädchen aus guten Kreisen, hat immer lange Haare, hat nie einen Pony. Pony gehört sich nicht. Diese Haare, diese Frisur, die ich hatte, die, dann, ich sage es in dem Zusammenhang, ich sage dann, ich hatte diese damenhafte Frisur. Mhm. Hat ja keiner mehr eine richtige Frisur heutzutage, ne? Sie haben einen Knödel oder sie haben runter, aber so diese wirklich...
Mit diesen ganzen Zöpfen.
Diese genau, richtige, ne? Das ist ja nicht mehr so. Mit, ne, und so.
Wenig.
Aber früher war das ja nur so, ne?
Ja,
nur. Genau. Und schlimmsten Kriegsjahren, die hatten ja alle vorne ihr Dimm da und ihr Tuch und so. Na, jedenfalls, das Damenhafte ist natürlich dann mit der Frisur weg gewesen. Und das Gute war nur, da ich immer wie eine Hamburger hanseatische Dame wirkte mit dieser Frisur, ich habe mir das zu Nutzen gemacht. Mhm. Also erstens mal, ich hätte in jedem Laden klauen können, wie verrückt. Es wäre nie jemand auf mich gekommen. Weil diese hanseatische Dame, die macht sowas nicht.
Mit den kurzen Haaren würde man es dir auch nicht
sagen. Die würde auch nicht scheiße sein. In anderen Worten, ich habe alle Sünden begangen, die es überhaupt nur gibt. Ich habe immer tief in den Topf gegriffen, aber bis zum Ellbogen ins Leben reingegriffen. Mhm. Aber keiner hätte mir diese ganzen Sachen, die ich gemacht habe, mit Genuss gemacht habe, zugetraut. Weil dieses gab mir immer so diesen Anstrich einer Dame. Mhm. Da müssen wir das Wort so sagen.
Mhm. Als Schutz.
Und Damen tun so etwas nicht. Mhm. Und ich habe es dann natürlich, wenn es gebraucht war, kultiviert.
Mhm. Genutzt.
Und wenn ich dann den größten Mist gebaut habe, der wirklich am Rande von total Nähe, völlig über die Kante, ganz unmöglich war, aber ich habe es einfach gemacht.
Was denn zum Beispiel?
Nee, das kann man nicht erzählen.
Ich habe auch gerade damenhaft nicht nachgefragt.
Das kann man nicht erzählen. Das kann man nicht erzählen. Aber ich habe es alles sehr genossen.
Aber man kriegt eine Idee von diesem Schalk, von diesem Schelmischen, was du hast.
Man kann ein bisschen nachdenken und sich ein bisschen die Fantasie ins Rotieren bringen. Jedenfalls habe ich überall reingegriffen und bereue gar nichts. Aber es hat mich eben immer geschützt, weil es hat keiner jemals, wäre jemals auf die Idee gekommen, dass sie auch sowas macht.
Mhm. Das ist auch schön, wenn man mal hier und da vielleicht unterschätzt wird auch, dass man das so ein bisschen auch kultivieren kann, wie du sagst. Wie kriegen wir jetzt die Kurve? Wir müssen gar nicht die Kurve kriegen. Wir müssen irgendwann erstmal aussteigen aus diesem Zug des Lebens der Monika Fuchs. Das geht ja noch weiter. Es soll jetzt nicht so wirken, als wäre hier das Ende des Lebens erreicht, sondern es scheint so, als ob du ja, was ja auch der Fall ist, noch ganz, ganz viele Projekte vor dir hast. Ist ja noch lange kein Ende in Sicht. Unter anderem wird ein Buch erscheinen. Du hast ja auch darüber schon erzählt, beziehungsweise man konnte es auf deinem Instagram-Profil sehen, dass da ein Buch, vielleicht nicht nur eins, sondern mehrere geplant.
Nein, eins ist bei Rowohlt.
Ja.
Wird lektoriert gerade. Und das geht dann ausschließlich um mich? Mhm. Oh, schwer zu schreiben. Schreib mal über dich. Nichts öder als das.
Du hast eine Autobiografie geschrieben?
Ja, die nichts langweilig. Nein, hat mir keiner bei geholfen.
Also ich finde das jetzt wirklich alles andere als langweilig, was du uns gerade so erzählt hast.
Ja, aber wenn du jetzt über dich selber schreiben musst, das ist nochmal was ganz anderes, weil im Sprechen kannst du das mit Mimik und was weiß ich rüberbringen, was du sagen willst. Im Schreiben musst du dann da eine Heldentat draus machen oder da musst du eine Geschichte rechtfertigen, warum habe ich das gemacht, und du musst da vom Hintergrund mehr preisgeben. Hier kann ich einfach sagen, schwamm drüber, reden wir nicht drüber, Krebs, komm, weg damit. So, das kannst du im Buch nicht so schreiben. Und dann kriegst du Krebs, weg damit, da rede ich nicht drüber. Nächste Seite. Geht nicht, ne? Da muss ich dann schon, das war schon schwer. Das war das Buch, das kommt im nächsten Jahr raus. Dann ja dieses hier, das ist das Titelblatt. Das geht hoffentlich nächste Woche in Druck.
Nordische Begegnung, genau. Ja, das ist ein Buch, was wahrscheinlich entstanden ist auf der Reise an den
Arktis. Ja, in die Arktis, die ich mit meinem Sohn zusammen gemacht habe, mit einem Filmteam. Genau. Und 14 Tage habe ich mich dorthin gekocht, mit verschiedenen Leuten gekocht. Ganz tolle Begegnung.
Das ist wirklich so. Ich habe den Film gesehen. Wir verlinken ihn natürlich auch in den Shownotes. Ein wundervoller, schöner Film, emotionaler Film. Auch zum Lachen, ein bisschen zum Weinen. Also es ist wirklich, man ist dabei und ich hätte gerne auch probiert. Also du hast ja unterschiedliche Stationen abgekocht.
Und dazu gibt es ein Buch und das lebt hauptsächlich von Sebastians Bildern. Denn da in dem Film sind ja nicht seine Bilder, das ist ja das Kamerateam, ne, die das gemacht haben. Und er hat ja, ich sage nur, einen Traum von Bildern. Und es wird so eine Art, ich nenne es Tablebook eigentlich, ne? Ihr wisst, was das ist, ne?
Coffee Tablebook,
ne? Es ist nichts, auch vom Format her nicht, was man in Bücherregal reinschiebt. Also es ist mehr so ein Coffee Tablebook.
Und mitreisen.
Ja.
Ne?
Also und der Text, dann eben Text, also das bin ich Erzähler. Und ja, da wird das so, also es wird ein schönes Buch, ein richtig schönes Buch.
Wir freuen uns auf jeden Fall drauf. Also weil ich den Film kenne und auch weiß, was für, also das eine ist das Essen, was ihr kocht, das andere ist du, wie du dabei bist, und das dritte ist natürlich die Landschaft, die da auch eine Geschichte erzählt und wirklich ganz wundervoll ist.
Also, und da der Text in dem Buch in Ich-Form ist, kommt jetzt nochmal wieder das anders rüber, weil ich ja dann sage, warum oder wieso ich jetzt, und nein, da habe ich nicht geweint, das im Film so aus, als ob ich deswegen weine. Nein, nein, deswegen habe ich nicht geweint, sondern ich habe deswegen geweint.
Ja, das war wirklich toll. Es macht auch Spaß. Also wirklich, ich komme wieder zurück zu dem Zitat oder den Worten von Sebastian. Mit dir macht wirklich sehr, sehr vieles, sehr viel Spaß. Auch die Kleinigkeiten, Marmeladenbrot essen. Da ist einfach eine unglaubliche Begeisterungsfähigkeit, hatte er ja gesagt. Und die Resilienz, glaube ich, Kim, dass die rübergekommen ist, in wie vielen Situationen du sehr, sehr stark warst. Und unser Podcast heißt ja Starke Frauen. Und das bist du wirklich, weil es ging nicht nur um die eigene Stärke für dich, sondern für deine Kinder, für die Menschen, die du begleitet hast in deinem Leben. Und du bist wirklich ein ganz, ganz großartiges Vorbild in
vielerlei Hinsicht. Und auch neugierig bleiben. Neugierig bleiben, sich nicht abbringen lassen und immer wieder ausprobieren. Das ist schön.
Das Reinstürzen, du hast es ja gesagt, also du hast dich ja auch in so vieles einfach, wird schon so, ne? Das ist so ein...
Ist auch das nächste Abenteuer, ist auch schon wieder geplant. Gut, das sind überschaubare Abenteuer mit Filmthemen und so, ne?
Ja.
Also da kommt das nächste Abenteuer. Und aber nicht nur das, ich bin jetzt 84, meine Güte, und habe noch so viel
vor
so viel Hunger aufs Leben, also so viel.
Das passt sehr.
Ich habe so ganz große Schwierigkeiten mit. Ich habe ganz große Schwierigkeiten mit Menschen, die ihre Zeit verplempern. Ich habe ja diese Geduld, das habe ich ja gesagt, ne? Also die habe ich ja nun immerwährend und andauernd. Und ich sage ehrlich, nächste Woche kriege ich hier einen neuen Herd, der ist nämlich explodiert. Und der wird den nicht ins Haus tragen, da muss ich sehr geduldig sein. Den muss ich dann draußen auf dem Fußweg bewachen. So, also ich kann sehr lange sehr geduldig sein und so. Aber mich kribbelt es wirklich buchstäblich, wenn ich sehe, wie jemand so sein Leben nicht ausnutzt. Wir sind einmal hier. Und dann soll man... Und dann soll man...
Vielleicht kommen wir wieder.
Aber so, nicht, aber nicht als du.
Meinst du.
Das stimmt.
Aber nicht als du.
Nee, klar.
Vielleicht und du als, auch nicht als du.
Als Maus. Vielleicht kommt die Maus mit.
Dann musst du das ganze Zeug essen.
Wenn ich das bei dir machen darf. Dann sehr, sehr gerne.
Das ist mir eigentlich ziemlich egal, ob wir wiederkommen oder nicht, weil wenn wir, dann wären wir ja auch schon mal da gewesen und ich merke nichts, ehrlich gesagt.
Auch manchmal denke ich schon, ich war schon mal hier. Irgendwie so kommen mir Dinge bekannt vor. Und so auch wie die Leute sind, Stichwort Krieg und so.
Das holt sich manchmal. Ist doch sowas von antiquiert.
Du.
Wem sag ich's?
Spread the love.
Ich hole keine, ich höre keine Nachricht mehr. Ich höre jetzt im Moment überhaupt, ich gucke keine Nachricht mehr. Am Fernsehen, so, das will ich sagen. Ich höre es am Radio, damit ich zumindest informiert bin. Ne?
Ja, ja.
Aber ich gucke keine Tagesschau mehr, keine Nachricht mehr. So viel Blödsinn auf einen Haufen kann ich nicht aushalten.
Wenn wir jetzt rausgehen aus dieser Folge, ich mag gar nicht aufhören, aber hast du eine Botschaft für unsere Hörerinnen, vor allem für die Frauen, was du ihnen und uns mitgeben kannst, so als Lebensweisheit der Monika Fuchs? Was wäre es dann?
Würde mir sehr schwer fallen, da ich mich nicht als weise bezeichne. Überhaupt nicht als weise. Weise ist was anderes.
Mhm.
Aber ich würde immer wieder sagen, sich nie niedermähen lassen. Sich von niemandem runterdrücken. Da weißt du, so dieses Runterdrücken. Von keinem Chef, von keinem Partner, von keinem, was weiß ich, von niemandem. Ich finde uns Frauen toll. Ich finde uns Frauen so toll. Wir können so viele Sachen auf einmal und wir wuppen so viel, ohne zu jaulen. Und ich habe Söhne und ich liebe Männer. Ich habe gar nichts gegen Männer, aber dagegen sind wir aber eine Nummer höher. Das muss ich sagen. Wir können einfach mehr.
Mhm.
Außer Muskeln haben die nichts, was wir nicht auch bieten können.
Das stimmt.
Den und das meine ich.
Muskeln aus.
Ja, den willst du auch nicht haben. Wo tritt man den hin in der Unterhose, Mensch? Ja, so ein Ding möchte ich nicht. Nein. Nein, aber ich meine das wirklich, außer Muskeln, die haben nichts, was wir nicht auch haben. Nichts. Sag mir eins, was die haben. Ein Bart, ja. Aber da kannst du nichts mehr machen.
Wir Frauen haben auch ein Bart.
Das können wir auch haben, wenn wir wollen. Aber es ist doch so. Das ist nichts. Außer mehr Muskelkraft. Und sonst nichts.
Und was wir auch immer feststellen, wenn wir mit anderen Frauen sprechen, ist dieses Solidarität unter Frauen. Ne? Also was du vorhin beschrieben hast, finde ich total schade zu hören, dass es also, ne, dass wir füreinander da sind und auch aufeinander achten in einer Welt, die ja doch immer noch sehr stark von Männern geprägt ist, dass wir da aufeinander achten müssen, verstärkt und nicht gegeneinander.
Aber da kommt eben das, was dann wieder, ich sage ja nicht, dass die Frauen die besseren Menschen sind oder die angenehmeren Menschen. Ich sage nur, lasst euch nicht in die Ecke schieben oder drücken oder so. Ihr könnt alles das, nur eben die Muskelkraft nicht. Aber was bei Frauen eben, ich finde Frauen auch schwierig, ne? Also allein diese Stutenbissigkeit unter Frauen ist ja grauenvoll, das ist bei Männern nicht.
Doch, Hengstbissigkeit, also in bestimmten
Aber nicht Etagen. So, nicht so viel.
Das sind dann die Kriegsstrategiespielchen.
Ja, das ist was anderes, die spielen ja was anderes. Die spielen mit Zinnsoldaten. Während Frauen, ich meine, da muss nur mal einer reinkommen und die sieht wesentlich besser aus als ich, ist aber 5 Jahre älter als ich, ne? Neidfaktor ist ein schlimmer Faktor, Neidfaktor.
Auf die Optik, auf die Optik, ne? Weil es ja auch darum früher ging, als Frau sollst du ja Hausfrau sein und die Kinder. Das heißt, du musst den besten Mann abkriegen und das ist halt über Optik. Also Frauen werden ja in der heutigen Zeit teilweise immer noch sehr stark auf ihre Optik reduziert. Bei Männern ist es ja ganz viel mein Haus, meine Frau, meine Kinder, wieso dieses Eigentum. Ich weiß nicht, ob du diese Werbung noch kennst. Hat auch mal ein Bekannter von mir mitgespielt, der dann wirklich, genau, Sparkasse, dieses mein Haus, mein Auto, meine Frau, meine Kinder. Und da geht es ja auch ganz viel um Konkurrenzkampf, aber da geht es viel um Moneten, um Geld. Mhm. Ja, ne? Und Frauen konkurrieren unter sich dann halt.
Wir müssen uns im Grunde genommen alle umarmen.
Richtig.
Dick und dünn und alt und jung und blöd und nicht blöd. Und, und ja, finde ich.
Ja.
Finde ich.
Das ist so,
aber das ist eben leider nicht, ich wohne hier in der Gegend, wo das sehr auf Optik alles aus ist und
ja,
Das ist so affig.
Darum geht es nicht, sondern es geht um die schönen Zeiten, die du jetzt auch gerade so schön geschildert hast, die vielen Unwägbarkeiten, aber ans Krankenhaus da erinnerst, sagst, hast du dich jetzt auch nicht daran erinnert, da war, der hatte aber Muskeln, der Arzt oder die Frau, die sah aber top aus, sondern die tote Katze ist dir in Erinnerung geblieben, weil das war witzig, es war humorvoll. Mhm,
stimmt, ne? Das reicht.
Liebe Monika, vielen Dank für deine Zeit.
Gerne. Du willst aber jetzt nicht ein Rezept.
Nein.
Ich habe nämlich keine.
Wer bis hierhin gehört hat, versteht vielleicht, warum wir diese Frau so toll finden. Sie hat Humor, sie hat ein großes Herz und, oh mein Gott, ist sie ein Arbeitstier.
Ja, total. Jedes Mal, wenn man denkt, jetzt kann es nicht noch doller werden, kam sie mit einer neuen Geschichte, einer neuen Wendung um die Ecke, die uns einfach umgehauen hat.
Ja.
Also, weil sie Beispiele unfassbarer Stärke waren.
Mhm.
Katrin, was sind denn deine 3 Key Takeaways aus dem mehr als 3 Stunden Gespräch?
Ja, 3 nur. Also, ich habe mir wirklich ein bisschen Gedanken darüber gemacht, weil die Frage kommt ja nicht aus dem Nichts. Wir durften uns ja vorbereiten und es fiel mir wirklich schwer. Aber ich habe 3 zusammengetragen. Und zwar, wenn du Widerstände spürst, sei die Beste und zeig es allen. Wenn jemand Hilfe braucht und du hast die extra Kraft, gib sie, ohne mit der Wimper zu zucken. Und schmeiß dich rein ins Abenteuer. Es wird schon alles gut werden, wenn du dir selbst vertraust. Ja. Und deine?
Ja, schön. Ja, ihr offenes Geheimnis, was ich jetzt so mitgenommen habe aus den 3 Stunden, es ist harte Arbeit und Disziplin.
Mhm.
Niemals aufhören zu lernen, investiere in deine Ausbildung, also na, und wenn ja. Es nur Learning by Doing ist. Und ja, also das sind so die 3 runtergebrochen.
Ja, es fällt wirklich nicht so ganz leicht. Ne? Vor allem könnt ihr uns vielleicht auch zustimmen, ihr da draußen, die ihr die 3 Stunden plus gehört habt. Schreibt uns gern, was ihr von Monika Fuchs gelernt habt.
Ja.
Alle Kontaktdaten habt ihr vielleicht oder ihr findet sie hier in den Shownotes.
Und schaut gerne mal auf Monikas YouTube-Kanal vorbei. Sie ist ja auch auf Instagram und das packen wir auch nochmal in die Shownotes.
Genau. An dieser Stelle bleibt uns nur noch, euch einen ganz, ganz frohen Jahresausklang zu wünschen. Egal, ob ihr Chanukka oder Weihnachten feiert oder einfach nur die ruhige Phase des Jahresendes genießt mit euren Liebsten.
Genau. Nächste Woche, Katrin, hören wir uns das letzte Mal in diesem Jahr mit
Wahnsinn.
Einer kleinen Rückschau, bevor wir im Januar in eine kleine Pause gehen.
Mhm.
Und wir verlosen auch was, ne?
Ja.
Hört rein.
Dazu dann in der nächsten
Woche. Dann in der nächsten Episode.
Genau.
Bis dahin, bleibt gesund und munter und ja, wir freuen uns, wenn wir uns wiederhören.
Genau.
Tschüss.
Bis dann. Tschüss.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.